Heute ein Wiedersehen mit Fabian Schütze.
Ja, ist auch, also erstmal ist tatsächlich jetzt alles auch nicht so wahnsinnig schlecht. Das muss man schon sagen, so sehe ich es schon auch, weil alles andere wäre einfach viel zu pessimistisch. Und also man muss auch davor aufpassen, dass man jetzt nicht so vor Sachen wie KI oder was auch immer irgendwie jetzt kommt oder vor Spotify komplett kapituliert.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Fabian Schütze im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Fab muss ich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Er ist jetzt als Stammgast das 8. Mal hier. Das ist ja der Wahnsinn. Und es gab jetzt eine längere Podcast-Pause, ungefähr 10 Monate. Und der Fab war damals in Folge 151 zu Gast, also in der letzten Folge. Und ich habe mir jetzt gedacht, es ist eine runde Sache, wenn wir mit einem Update wieder einsteigen und starten. Pass auf, ich habe die perfekte Überleitung. Es war nicht immer so, wir haben lange drauf gewartet, aber jetzt ist es endlich draußen wieder warm, sonnig, die Laune steigt massiv. Moin Fab, wie geht's dir?
Mir geht's gut und ja, was für eine Ehre, dass ich hier so oft da sein darf. Hätte man mich gefragt, hätte ich niemals 8 Mal gesagt. Insofern, ja, danke, dass du mich immer wieder einlädst, immer wieder schön mit dir hier zu sprechen und ja, mir geht's ziemlich gut, das Wetter trägt bei.
Ja, ne?
Es ist gut was los und alles, oder zumindest das meiste macht ziemlich viel Laune, ja.
Ja, schön. Das freut mich sehr. Dann lass uns doch vielleicht mal direkt, wir haben uns ein paar Themen rausgepickt, ein paar besprechen. Das Wetter war nicht so gut bei der CO-Pop in Köln, aber die Laune war trotzdem, glaube ich, ganz gut. Wir waren beide aktiv. Vielleicht so mal vorneweg. Du warst letztes Jahr relativ massiv dabei, hast gleich 3 Sachen, 3 Panels gemacht. Und diesmal hast du 1 Panel gemacht. Wie war es denn dann für dich so?
Deswegen war es cool, weil ich inzwischen betrachte ich als einen meiner wichtigsten Skills ist, dass ich ganz gut lerne.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, habe ich mich irgendwie übernommen oder so. Und das hatte ich letztes Jahr so ein bisschen, dass die 3 Panels einfach ein Mühe zu viel waren. Dann habe ich mit dem Konferenzteam dieses Jahr irgendwie abgestimmt und gesagt, ich mache eine Sache und die war auch ein Panelgespräch und nicht so workshoppig, was dann immer so müh weniger vorzubereiten ist und müh weniger Anspannung mit sich bringt.
Ja.
Und dann hatte ich da eine gute Zeit dieses Jahr auf jeden Fall.
Was
trotz wirklich schlechtem Wetter und bitterkalt.
Ja. Was würdest du aufgrund der Erfahrungen vom Vorjahr und diesem Jahr anders machen, wenn du nochmal dabei wärst?
Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr gute Laune zu machen.
Okay.
Weil,
ja, das finde ich gut, ja.
Dieses Jahr war das halt dann auch nur durch den Fokus auf die eine Sache auch ein Thema, was so ein bisschen schwerer lag, einfach der Zustand der Indie-Labels und die Zukunft derer. Da ist einfach erstmal so die Grundprognose so düster, dass das Panel auch nicht richtig lustig wird, wenn du
weißt,
was ich meine.
Ist das so? So düster? Ja. Also ich muss dazu sagen, ich war ja auch dort, ich habe ja einen Redfeed-Podcast aufgenommen, den könnt ihr in der nächsten Woche hören und das war zeitgleich. Also ich wäre gerne da gewesen bei dir, deshalb musst du jetzt natürlich, meinen Podcast kann man sich nachher anhören, dein Panel leider nicht mehr, deshalb musst du jetzt einmal kurz das Fazit ziehen. Genau.
Ja, ich hatte Anton Teichmann von Mansions and Millions zu Gast und Lina Burghausen von 365XX, zwei sehr besondere Labels, beide auch schon VOT Awards gewonnen als bestes Label. Beide Menschen extrem engagiert an vielen Stellen und tolle Gesprächspartnerinnen. Ja, aber erste Feststellung ist halt natürlich, dass wenn du jetzt nicht eine kritische Größe hast, die du dir in Musikbusiness-Zeiten gerechnet in einem anderen Zeitalter erarbeitet hast und einen Katalog hast, der nach den heutigen Modellen halt super funktioniert und ganz viel Back-Katalog hast, der immer noch ganz wunderbar funktioniert und so, dann ist das halt schwierig. Gerade wenn du dann halt ein bisschen nischigere Sachen machst, so wie Anton Teichmann jetzt wirklich sehr teils sehr avancierten Indie-Pop, Left-Field-Pop veröffentlicht, Alternative. Und Lina Burghausen ja mit 365XX ein Label hat, wo halt ausschließlich Female Deutschrap passiert. Und dass man sowas halt, wie man an diesen beiden Protagonistinnen sieht, vielleicht auch an mir oder auch an Leuten wie dir, man macht selten dann nur diese eine Sache, weil das reine Indie-Label
ja
sich halt kaum mehr trägt. Ne? Anton macht zur Hälfte quasi, betreibt dann auch eine gute Management-Agentur. Ah, okay, ja. Lina hat ihre PR-Agentur. Die sind jetzt zum ersten Mal mit einer Tour rausgegangen unterm Labeldach und ansonsten wäre das halt gar nicht mehr machbar. Wir haben ja auch ein Projekt, so Golden Roots und Soul and Funk Label, wo halt auch noch eine weitere Idee angekoppelt ist, die die Sache trägt, nämlich einen Online-Shop, wo wir auch andere Sachen, nicht nur unsere eigenen, verkaufen.
Ja.
Ja, und diese Beispiele haben wir dann so ein bisschen ins Feld geführt und uns durchdiskutiert, durch so die Fluchtmöglichkeiten, die zum Beispiel dann manche nutzen, wie immer mehr Label Services zu machen, also das eigene Know-how auf einem anderen Weg zu monetarisieren. Oder halt zum Beispiel natürlich das jetzt, was auch verständlich ist, halt immer mehr Nebenrechte in diese Verträge wieder reinkommen, Merch-Beteiligung. Oftmals natürlich, wie weiterhin auch irgendwie ein Verlag angekoppelt ist, ohne den das dann, oder Verlagsstil dann auch, ohne den das dann kaum mehr machbar ist. Ne? Und das ist natürlich auch nicht immer gut für die Artists. Und dieser klassische 50-50 Bandübernahmevertrag nach recoupten Kosten im Normalfall ist natürlich weiterhin so ein Deal-Klassiker, aber eigentlich für beide Seiten nicht mehr gut genug oftmals. Ja. So fühlt sich's an, ja. Und das halt mit einer Gleichzeitigkeit für beide Seiten nicht gut genug. Und das ist irgendwie eine komische Situation. Und es fällt einem schon gedanklich schwer, dir vielleicht auch, wenn du jetzt sagst, okay, wenn du jetzt heute sowas gründest mit einem, in Anführungsstrichen, Nischenkatalog, ja, puh.
Ja, ja.
Und man sieht halt dann doch schon gerade in der deutschen Branche, dass halt bestimmte Player mit einem gewissen Lebensalter, Label-Lebensalter, doch schon ganz schön ins Straucheln kommen. So ja. ist mein Eindruck. Ja.
Wir wollten nicht zu lange so drauf rumreiten, das war auch schon mal eigentlich so ein super Fazit, aber so eine Frage würde ich doch schon ergänzend mal reinstellen. Ich weiß nicht, ob ihr sie so behandelt habt. Du hast es einmal so ganz kurz angerissen. Und zwar geht es mir dann nochmal so um diesen Fokusgedanken. Also das Fazit ist ja so ein bisschen auch, man öffnet sich immer mehr für immer mehr Leistungen quasi auch. Gleichzeitig gibt es ja auch immer wieder diese Frage, ey Mann, verliert man jetzt den Fokus oder ist es eigentlich vielleicht dann doch wieder falsch und muss man eigentlich sich genau die Artists rauspicken, die, wo man denkt, so, that is it, und da dann noch mehr Fokus rein? Oder ist es einfach ein zu gewagtes Glücksspiel?
Naja, dass man die Artists pickt, wo man sagt, das ist es, das war, glaube ich, schon immer wichtig.
Und die anderen auch. Ja, klar, definitiv. Ja,
klar, das ist natürlich auch eine Tendenz, dass dann viele Leute jetzt oder viele Labels dann die Signings reduzieren, die Ressourcen nicht mehr auf 20 Releases im Jahr gehen, sondern nur noch auf 10 oder von 10 auf 5 und so weiter und so fort.
Ja.
Weil die Kampagnenkosten ja weiterhin einfach hoch sind und durch die Demokratisierung nicht eben nach unten gegangen sind, sondern eher durch andere Faktoren nach oben. Eine Kampagne heutzutage mit Marketing, PR, Studiokosten und Videos und allem, was man braucht, kostet auch eher mehr als vor 10 Jahren, habe ich das Gefühl. Dann ist, glaube ich, Fokus an sich erstmal eine große Notwendigkeit. Wer den jetzt nicht hat, der wird es zusätzlich schwer haben, glaube ich.
Okay, cool. Was ist dir sonst
was noch? Was ist denn dein Takeaway von der CO-Pong?
Oh ja, guter Punkt. Das war ja quasi der zweite Redfeed Live-Podcast. Der erste war hier in Osnabrück, quasi in so ein bisschen behüteter Atmosphäre. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde und es war tatsächlich ja dann auch so ein kleines Podcast-Special, was mich umso mehr gefreut hat, weil man dann die ganzen anderen Protagonistinnen nochmal treffen konnte, Julia Gröschel, oder auch Vinson und Willy, die großartigen Podcasts abgeliefert haben im Goldstückli. Also das war tatsächlich mal bei Julia wie auch bei den Goldstückli Männern ein Erlebnis, das mal mitzuerleben. Gleichzeitig, also ich hatte ein gutes Interview mit dem Ralf Diemert, das wie gesagt nächste Woche zu hören, das war super und wir haben uns auch alle, glaube ich, sehr gefreut, dass wir das so machen konnten. Gleichzeitig musste ich dann doch wieder so feststellen, Live-Podcast in der Atmosphäre, wie gut ist das wirklich, ne? Also ich hatte es ja eben erzählt, wir hatten eigentlich so zeitgleich unsere Auftritte und mein Interview kannst du dir nächste Woche anhören, deins ist weg. Also wenn ich Zuschauer wäre, ich wüsste, wofür ich mich entscheiden würde. Ne? Ich würde jetzt nicht zum Podcast gehen. Das ist vielleicht dann auch gleichzeitig wieder so die Kehrseite der Medaille sozusagen, wenn es eh nicht schon total überfüllt ist auf so einem Event, dass die Leute dann doch lieber woanders hingehen zum Beispiel. Ne?
Ja, natürlich. Das ist aber das Problem fast aller deutschen Konferenzen. Ich war im März auf der M4 Music in Zürich und war wirklich begeistert ob der Professionalität diese Konferenz. Das war, da können sich viele kleine und mittlere Konferenzen hierzulande wirklich eine Scheibe abschneiden.
Ja.
Und da sind jetzt gerade vor einer Woche viele wirklich auch relevante Panels, Workshops und so weiter in höchster Qualität auf YouTube. Multicam,
super, ja.
Toll geschnitten, sehr guter Sound, tolles Bild, alles sehr ernsthaft gemacht. Und ja, natürlich muss ich dann, aber das ist halt eine Budgetfrage natürlich auch, die CO Pop halt fragen lassen, warum sie ihre Reichweite und die, finde ich ja dann doch wirklich sehr gut gemachte Konferenz halt nicht, es schafft nicht, das auf überhaupt ins Netz zu multiplizieren und dann nochmal in sehr guter Qualität. Das ist ja dann nochmal was anderes.
Ja, ja. Also dadurch, dass ich selber jetzt involviert war und natürlich auch immer ein hohes Augenmerk darauf habe, dass die Aufnahme funktioniert, konnte ich mich gar nicht so auf andere Dinge groß einlassen. Und habe tatsächlich auch gar nicht so viele Leute getroffen und auch gar keine Termine gemacht. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, was war vielleicht auch dem Wetter geschuldet und dass man nicht in den Biergarten so richtig konnte. Mir hat so ein bisschen dieser Meeting Point auch gefehlt, wo man dann so ständig irgendwelche Leute dann getroffen hat. Ne? Es zerlief sich irgendwie so für mich.
Den Eindruck hatte ich nicht, aber klar hast du recht, dass halt bei gutem Wetter dann irgendwie alle wirklich an einem Ort zusammenkommen, in diesem Biergarten dort, der an sich ein perfekter Ort für so eine Konferenz ist und dass sich das dann bei Regen und 7 Grad natürlich alle so ein bisschen auf die Innenräume verteilen. Und ja, aber das kannst du dann der CO-Pop nicht vorher.
Schade. Kann ich mich nicht wegen dem Wetter beschweren bei den Kollegen und Kolleginnen. Okay, gut. Ich glaube, lass uns das Thema abhaken. Es sei denn, dir fällt jetzt noch was Wichtiges dazu ein. Und weitermachen. Denn wir haben 10 Monate aufzuarbeiten. zumindest weiß ich. Ja, lass uns mal kurz schauen. Zumindest weiß ich, dass du spannende Dinge nochmal gemacht hast. Und da weiß ich ja auch, dass ich dich viel fragen kann und du auch viel erzählst. Allen voran, du hast ein größeres neues Projekt gestartet. Und zwar einen weiteren Newsletter. Also für die Leute, die jetzt noch gar nicht wissen, was du machst, vielleicht neu einsteigen. Low Budget High Spirit ist ja so ein Business-Newsletter, der zweimal oder alle 2 Wochen erscheint. Da sind die wichtigsten Infos drin, es ist gut kuratiert und eigentlich dachte man immer, damit hast du schon genug zu tun, neben deiner eigentlichen Arbeit, Booking Management. Aber du hast dir gedacht, nee, man braucht jetzt eigentlich jeden Tag ein Newsletter. Erzähl mal, warum und was machst du damit?
Ich mag einfach, also ich mag Newsletter immer mehr. Und zeigen auch andere Signale von außen, dass Newsletter fast relevanter ist denn je. Große Medien investieren in Teams, um ihre Newsletter auszubauen. Es gibt inzwischen wirklich eine Reihe von Best Practice Independent Newslettern, die tollen Content machen und groß geworden sind damit. Und dann kommt die Idee noch aus einer zweiten Richtung, dass halt der Verdruss über die Herrschaft der Algorithmen auf den Socials, die Unkonzentriertheit, die Masse, die Fortgänge auf den DSPs uns immer mehr Sorge gemacht haben und wir halt nach Workarounds gesucht haben und Ideen, die dann auch so eine Lücke stopfen können, die leider die etablierten Musikmedien inzwischen lassen. Dass da die Relevanzen runtergehen, ist allen bewusst, dass ein Radio-Placement, ein Print-Placement, selbst ein TV-Placement, ein größeres, nicht mehr das ist, was es noch vor 5 Jahren war. Und so haben wir Ein Song Reich gestartet. Das ist ein täglicher Newsletter, in dem interessante Menschen ihren Lieblingssong empfehlen. Jeden Tag ein Song, inklusive einer Begründung, warum dieser Song der eine Song ist. Zu meiner Zeit, ich habe tatsächlich auf jeden Fall nicht genug Zeit. Ich habe das Projekt so ambitioniert konstruiert, dass ich tatsächlich auch jemanden angestellt habe dafür. Das ist Martin Homme, den ich sehr schätze und der das Projekt toll betreut. Und inzwischen ist glücklicherweise so, dass ich die letzten Monate, wo Setup auf war, wo ich tatsächlich stark involviert habe, inzwischen überstanden habe. Das Ding ist live, es rollt seit ungefähr 5-6 Wochen. Funktioniert auch alles so, wie wir uns das vorstellen. Und ja, das macht ganz viel Laune und bringt jetzt so einen irgendwie spürbaren Effekt und tolle Feedbacks, weil man es halt auf diesem Kanal Newsletter mit so einer Fokussierung und einfach einem guten Framing schaffen kann, dann halt wirklich relevant viele Streams und Views auf den vorgestellten Song zu bringen, also auch wirklich zählbare YouTube-Views oder Spotify-Streams oder Apple Music-Streams. Und das sind halt oftmals wirklich kleinere, mittlere Independent Artists, die da vorgestellt werden und denen, ich meine, man dann wirklich weiterhilft.
Und die musikalische Bandbreite ist völlig frei, ne? Also dem jeweiligen Gast.
Genau, wir stellen eigentlich nur die Bedingungen an die Empfehlerin, dass wir wollen, dass der Artist, die Musikerin, die Band hier in Deutschland based ist, hier wohnt. Mhm. Herkunft, eigentliche Nationalität, Genre, Bekanntheitsgrad etc. alles vollkommen egal. Und wir versuchen halt über eine möglichst diverse Akquise dieser Empfehlerinnen auch ein möglichst diverses Bild dann in der vorgestellten Musik irgendwie zu haben. Das ist so die Grundidee. Gleichzeitig steht es jeder Empfehlerin, jedem Empfehler frei, was sie da halt vorstellen. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Und das ist auch was ich an der Idee sehr mag. Weil Ein Song Reicht hat quasi keine Gatekeeper, keine Redaktion, keinen Algorithmus, sondern hier ist halt echte Liebe für Musik sozusagen das einzige Auswahlkriterium.
Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt die große Frage, wo stehst du denn gerade? Oder was oder wie konntest du bis zum jetzigen Punkt das aufbauen, wo du jetzt gerade stehst?
Ja, wir stehen jetzt so bei 5000 plus Followern. Das müsste man fast jeden Tag updaten, weil das Wachstum ist schon sehr stark und kommen also jeden Tag irgendwie 100 Personen plus dazu.
Wahnsinn.
Wir wollen das aber auch. Das liegt zum einen natürlich schon an der natürlich ziemlich cleveren Idee, dass die Empfehlerinnen auch einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und dann oftmals der Idee so zugetan sind, dass sie das über ihre eigenen Socials teilen. Das habe ich natürlich schon im Konzipieren als große Chance da irgendwie gesehen und reingeschrieben in dieses Modell Ein Song Reicht.
Und das ist ja auch schon ein gewisses, sag ich mal, exklusives Geheimnis, weil du weißt nur, welcher Song empfohlen wird, wenn du wirklich
genau
diesen Newsletter bekommst.
Dann gibt es halt eine ultimative Newsletter-First-Strategie. Wir benutzen Instagram eigentlich nur als Hebel, um zu sagen, wer morgen empfiehlt, aber was empfehlen wird, bekommt man wirklich nur im Newsletter. Und dann steht natürlich auch klassisches Digital-Marketing dahinter. Wir haben uns Mühe gegeben, sehr schöne Videos für das Projekt zu drehen, haben einen guten Agenturpartner mit Advertising, mit dem ich das zusammen mache. Und natürlich fließt da auch Budget rein mit dem Ziel, halt relevant schnell, relevant groß zu werden.
Jetzt schätze ich die große Frage, wie verdienst du denn dann Geld damit?
In jedem Newsletter ist eine Anzeige drin für eine möglichst coole Company. Und auch das ist natürlich dann eine Idee oder eine Einladung an die Branche zu sagen oder mal drüber nachzudenken, ob man die nächsten 250, 300 Euro vielleicht mal nicht im Meta-Werbeanzeigenmanager Schlund versenkt, sondern vielleicht bei uns eine Anzeige für eine Tour oder das eigene Festival oder einen schönen Release bucht, weil wir das dann halt zu 100% auch in das Wachstum dieses Newsletters stecken, damit der möglichst viele Menschen erreicht, möglichst viel Impact hat. Und klar muss ich sowas machen und damit auch Geld verdienen, weil das ist ja immer die Krux an so schönen Projekten, dass die im Zweifel daran dann scheitern. Und das will ich hier nicht. Ich will das richtig durchziehen, zusammen mit Martin und mit vielen anderen Leuten, die daran beteiligt sind. Und klar, dafür muss dann auch Geld verdient werden, aber so soll und so tut das auch schon funktionieren quasi.
Siehst du ein bisschen auch Gefahren bei dem Konzept? Also die tägliche Veröffentlichung stelle ich mir ganz schön ambitioniert vor, weil irgendwann fehlen einem vielleicht dann auch die Leute, die was empfehlen, oder es läuft sich so ein bisschen
natürlich
im Kreis so, ne?
Ja, genau, das ist die einzige Gefahr, würde ich sagen, ist der Überdruss. Das muss man aber natürlich auch relativieren, weil wie viele Songs hörst du quasi, wenn du eine Viertelstunde durch Instagram durchscrollst, versus nimm dir halt mal 5 Minuten in Ruhe an einem viel ruhigeren Ort Zeit, dir ein Lied anzuhören. Und du hörst ja am Tag 50 Songs oder 100 oder so. Deswegen stelle ich immer diese Überdruss-These so ein bisschen in Frage. Zumal du hier selber entscheiden kannst, ob du dich jetzt damit konfrontierst oder nicht, was du auf den Socials, wenn du durchswipest oder durchscrollst, nicht so richtig kannst.
Ja.
Es kommt immer einfach das nächste überraschende Ding auf dich zu. Und tatsächlich ist es dann aber schon so natürlich, dass wir sehen, dass das nichts für jeden ist. Und das ist auch voll okay. Wir sehen dann, wie die Leute subscriben, sich das mal eine Woche oder zwei angucken und dann ein gewisser kleiner, wirklich kleiner Prozentsatz wieder unsubscribed. Also natürlich habe ich hier viel höhere Unsubscribe-Rates als zum Beispiel bei Low Budget High Spirit, wenn ich da nur alle 2 Wochen einen Newsletter verschicke.
Ja.
Da
muss ich gestehen, das war ich. Mich hat das echt, also das kann ich offen sagen, ne? Ich finde das alles super, aber für mich, ich bin überfordert damit. Diese 5 Minuten in Ruhe und dann habe ich wieder 5 E-Mails angesammelt.
Dann schau, was halt Social Media und alles mit dir gemacht hat, Alex. Weil
voll.
Wenn die 5 Minuten zu viel sind. Hack oder mein Rat dafür wäre ja, dass du dir einfach die E-Mail-Adresse filterst und einen separaten Folder schicken lässt, wo du einmal im Monat selber drüber guckst und dir anguckst, bei welchem Menschen es dich interessieren würde, was der für einen Song empfiehlt und da dann reinklickst und die anderen nicht. Weil das sehen wir auch, dass das viele Leute machen, dass wir offensichtlich Menschen haben, viele, die sich das vielleicht auch nur einmal die Woche und dann alle gebündelt reinziehen. Und das mag ich eigentlich dann zu sehen, dass auch einfach zu lernen, was die Menschen irgendwie mit der Idee machen, die man ja dann irgendwie so auf dem Blatt Papier oder auf dem Reißbrett irgendwie entwickelt hat, natürlich.
Aber es ist ja dann auch völlig klar, ne, dass du wahrscheinlich jetzt auch sagst, so, nee, Newsletter, keine Playlist, kein anderer Schnickschnack, sondern, weil, ne, das wäre jetzt vielleicht erstmal so aus dem ersten oder ohne viel nachzudenken, dass man sagt, warum machst du denn nicht eine Playlist, ne, wo ich dann reingehen kann einmal die Woche und dann kann ich mir das in Ruhe anhören.
Ja, Fokus. Gibt genug Playlist und in der Playlist kann ich nicht kontextualisieren, wer das Stück dort empfohlen hat und es fehlt auch quasi die Begründung, warum man diesen Song hören sollte.
Genau.
Und das ist unser zentraler Wert sozusagen. Ja. Und wenn ich den dann nicht abbilden kann auf einer Playlist, dann brauche ich auch keine Playlist.
Ja.
Weil es gibt ja schon genug Playlisten, muss man sagen.
Ja, definitiv. Und gerade dieser Kontext, das merke ich zum Beispiel, oder habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder dann zum Beispiel durch Goldstückli-Podcast oder so gemerkt, dann hörst du dir auf einmal Sachen an, die du wahrscheinlich nie im Leben jemals entdeckt hättest oder auch einfach mal angehört hättest, aber die Geschichte dahinter, die...
Wichtig, feedbacken uns auch viele, dass wir halt endlich ein Format haben, wo man halt die Leute aus ihrer Filterbubble rausholt, aus ihrem Spotify-Algorithmus und man halt auf einmal Musik hört, auf die man nie gehört hätte.
Ja.
Und da ist eigentlich, und das hatte ich mir gewünscht, dass die Leute, die Open Rate ist wirklich beeindruckend hoch und das Feedback, was wir am meisten hören, ist tatsächlich, ey, ich mache den jeden Tag auf, ich höre mir das an, ich kann mit maximal mit zwei Songs pro Woche wirklich irgendwie relaten und was anfangen, aber alles andere ist auch ultra interessant und danke, dass ich das irgendwie mal sehen durfte, dass es das gibt.
Willst du die Open Rate teilen mit uns?
Ja, die ist deutlich, sie ist zwischen 60% und 70%, je nach Newsletter auch mal dann knapp über 70%. Wir finden gerade noch raus, woran sowas liegt. Wir lernen gerade, wie Samstage und Sonntage das beeinflussen oder verschiedene Wochentage. Und
was ist der beste Tag?
Das kann man halt noch nicht sagen. Ah, okay. Dazu haben wir auch einfach jetzt mit 5 Wochen vielleicht noch zu wenig Trainingsdaten.
Ja. Bei Low Budget, High Spirit ist die Open Rate sogar noch höher, ne?
Ja.
Krass. Okay. Folge 79 war jetzt gestern. Wir nehmen Dienstag auf. War draußen. Ist auch ein Wahnsinn, ne? Puh. Okay, dann mal eine Frage. Neue Musik entdecken. Eine Frage ins Blaue. Wer ist oder war Theo Schumann?
Theo Schumann ist in den 1920er Jahren und glaube 2010 verstorbener Dresdner Musiker, der in den 60er Jahren in der ehemaligen DDR Funky Music gemacht hat. Wenn man das jetzt heutzutage hört, dann würden da in amerikanischen Hipster-Blogs oder auf Spotify heißt das Genre Global Grooves oder sowas. Oder es gibt eine Jazz-Funk-Spotify-Playlist und du könntest die Mucke dort reinpacken und es würde keinem auffallen, beziehungsweise wenn dann nur positiv.
Ja.
Genau, und der auf Wikipedia steht, dass der quasi als früher Innovator der Popmusik überhaupt in der DDR gilt und vor allem halt natürlich so das Funk und Jazz, Jazz-verwandten Funk-Sachen und so. Genau, und mein Kollege Johannes, der betreut bei uns Golden Rules, das Soul & Funk Label, und wir haben uns da auf die Fahne geschrieben, immer wieder solche Sachen auszugraben, und das haben wir hier getan. Wir verbinden damit viel, weil wir selber beide halt hier im Osten groß geworden sind, mit Amiga, also dem DDR-Staatslabel, Plattensammlungen unserer Eltern, und das Logo, das ist ein Logo meiner Kindheit sozusagen, das Amiga-Logo. Und das ist natürlich hier auch im Osten einfach in den Plattenläden oder auf dem Flohmärkten natürlich auch immer noch sehr präsent. Und Theo Schumann hat aber nie viel aufgenommen, sondern Theo Schumann war so früh, dass der quasi eher Musik für so Radio zum Beispiel gemacht hat mit seiner Theo Schumann-Kombo. Also für irgendwelche Radioshows oder Radiosendungen oder sowas. Und das war noch vor einer Zeit, bevor auch die DDR wirklich so Schallplattenpressungen oder sowas richtig ausgerollt hat. Also zu der Zeit, wo Theo richtig aktiv war, hat man höchstens so große Weltstars oder große Oststars gepresst, aber nicht einen kleinen Jazz-Funk-Release. Ja. Die Bänder gibt's aber. Wir haben Roberto Schumann ausfindig gemacht, das ist Theos Sohn. Ein Teil der Musik war im Deutschen Nationalarchiv hier in Leipzig. Dort kann man sich das dann wirklich auf hohem Niveau digitalisieren lassen.
Das haben wir gemacht.
Ja. Da bezahlt man dann halt irgendwie 19 Euro pro Viertelstunde oder irgendwie sowas. Ja. Und kriegt das dann wirklich auf höchstem Niveau. Dann haben wir das remastern lassen, mit Roberto alles abgeklärt, alte Fotos, alte Stories zusammengetragen und wirklich einen schönen Release gemacht, der jetzt gerade rausgekommen ist bei uns. The Story of Theo Schumann.
Ja, Hammer.
Musik, die zum ersten Mal quasi nach 60 Jahren überhaupt auf einem Tonträger zu hören ist und überhaupt wieder, nachdem sie oftmals nur einmal im Radio zum Beispiel abgespielt wurde.
Wie schwierig ist so ein Projekt umzusetzen?
Naja, das ist schon ein Prozess, weil natürlich auch Roberto Schumann, dann der Sohn, jetzt auch schon ein bisschen was älter ist. Man muss da natürlich auch erstmal viel erklären. Also man kommt da ja dann irgendwie an aus Leipzig und sagt, hallo, was ist denn das für dein Vater und so? Können wir die Musik mal auf eine Schallplatte pressen?
Ja.
Und digital veröffentlichen auf Spotify und Apple Music? Da gucken die natürlich erstmal mit großen Augen an. Und dann haben wir das schon während Corona gestartet, was dann auch die Prozesse irgendwie langsam macht. Man will das alles natürlich schön machen. Man muss diese Tracks kuratieren und zusammentragen. Man muss da ein paar Mal nach Potsdam fahren, so Roberto, die Fotos und ins Deutsche Nationalarchiv. Und alles ist natürlich, alles ist irgendwie sehr analog, ne? was auch schön macht. Aber ein bisschen dauert. Aber zum Glück war Roberto irgendwie Feuer und Flamme. Also Johannes war gerade bei ihm, hatte ihm die Platten gebracht. Mega, natürlich.
Ja, das ist ein schönes Projekt auch, ja.
Und ja, das wird gerade ganz gut besprochen, so in der Soul- und Funk-Szene. Wir haben das gerade an die Läden ausgeliefert. Man kann das bei uns bestellen. Greift zu.
Pass auf, perfekte Überleitung, wenn das jetzt gerade so rausgekommen ist. Es wäre doch eigentlich, offene Frage, wäre das nicht ein super Release gewesen zum Record Store Day? Der war am 20. April.
Ja, wäre es. Haben wir aber gar nicht so auf dem Schirm, muss ich zu meiner
geht, glaube ich, gerade vielen so. Also tatsächlich musste ich jetzt auch nochmal nachgucken. Record Store Day. Und es stellte sich tatsächlich für mich auch wieder so weiter in die Frage nach der Relevanz. Also natürlich gibt es noch Publikationen, die sagen, das ist schon nochmal irgendwie relevant. So in meiner Bubble ist das, ich habe das gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Muss ich gestehen.
Ja, diese Listen sind halt dann auch voll mit irgendwelchen Reissues vom 70er-Jahre-Album so und so. Ja,
pass auf, als Highlights, ich war nämlich auf der Record Store Day.
Endlich mal jetzt nach der 18. Farbe jetzt endlich die blaue. Genau. Blaue LP von einem Album, was bereits 5 Millionen Kopien verkauft hat.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Kritik. Und leider stelle ich fest, dass dem so gar nicht gegengesetzt wird. Denn auf recordstodaygermany.de steht unter anderem als Highlight, dass die Ramones zu ihrem 50-jährigen Bandjubiläum mit den ersten Demo-Aufnahmen von 1975 dabei sind und Fleetwood Mac ihr 21-fach mit Platin ausgezeichnetes Album Rumors von 1977 zum ersten Mal auf Picture Disc veröffentlichen.
Ja, und der Punkt ist, dass du dafür nicht mal so richtig den Record Store Day claimen kannst.
Ja.
Und dann auch nicht mal die Händler, weil der Punkt ist nämlich, wenn du so einen Plattenhändler, eine Plattenhändlerin fragst, was geht denn gut, dann ist es halt dieses Zeug.
Ja, genau.
Und ich glaube, da hat auch einfach so eine Nachfrage von Kundenseite plus eine Industrie, die auch natürlich jetzt, der es nicht so super prächtig geht, in Kombination dafür gesorgt, dass dann halt man immer mehr sowas macht, weil das ist, was halt immer noch geht, einfach, ne? Bei den älteren Plattenkäuferinnen.
Total schade eigentlich, ne? Dass das dann so laufen ist. Ja. Pass auf, ich habe noch eine kurze, bevor wir das Thema dann abschließen, kurze Fragerunde. Hast du eine Idee? Schätz mal, oder vielleicht weißt du es auch, wie viele Plattenläden in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen haben? Am Record Store Day.
150 vielleicht.
Insgesamt.
Ja, das sind 200. Mehr.
241.
Ah ja, okay.
Und weißt du, wie viel davon in Deutschland? Und 241.
Da dann 150 wahrscheinlich oder
genau,
so.
Genau, 186. Also bist schon dicht dran. Ja. 186 in Deutschland, Schweiz 27, Österreich 28. Das ist die Liste, die auf recordstoredaygermany.de veröffentlicht
wird. Ja, und ich behaupte, dass wahrscheinlich jeder ernstzunehmende Plattenladen da schon mitmacht. Dass keiner sagt, ach nee, mache ich nicht, aus irgendwelchen Gründen, aus Prinzip oder was auch immer.
Ja, ja.
Weil das natürlich weiterhin umsatzstärkster Tag des Jahres ist.
Ja, korrekt. Yes, gut. Jetzt haben wir über Golden Roots gesprochen, jetzt haben wir über den Newsletter gesprochen. Nochmal vielleicht ein kurzer Rückblick, das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren. Es ist schon ein Weilchen her, aber das Low-Budget-High-Spirit-Print-Magazin ist ja auch erschienen. Und auch da würde mich tatsächlich nochmal so dein Resümee interessieren. Ich glaube, ist es mittlerweile ausverkauft oder kann man sich das?
Das war ziemlich schnell ausverkauft, glücklicherweise. Weiß ich gar nicht, stecke jetzt so schon im nächsten drinne, weil das ist wirklich gerade meine Aktivphase gerade, dass ich gerade jeden Tag 1 bis 2 längere Gastbeiträge lese, Korrektur lese, Feedbacke, was auch immer, je nachdem, wie weit die gerade sind.
Wann soll denn das nächste kommen?
Im Sommer irgendwann, wenn ich fertig bin.
Ist ja jetzt quasi fast Sommer.
Ja, ich will einfach Stück für Stück immer wieder noch ein besseres Magazin machen. Ich war sehr glücklich über die letzte Ausgabe und es gibt aber immer Schrauben, an denen ich drehe, sei es dann jetzt irgendwie nochmal so ein Artwork-Relaunch, da noch weiter zu gehen. Ich habe fast, glaube ich, jetzt im Magazin auch so mit die längsten Texte bisher. Und die meisten auch gehen ein bisschen vom Umfang hoch und weiterhin eins der Projekte im Jahr, auf die ich mich wahnsinnig freue und wo ich gerade viel Spaß dran habe, auch wenn es mir so ein bisschen natürlich meine Zeitbudgets gerade wieder zuhagelt.
Ja, das macht viel Arbeit, ne? Okay, lass uns die nächste brillante Überleitung nehmen vom Printmagazin, vom Low-Budget-High-Spirit-Printmagazin zu einem Thema, das hattest du in deinem letzten Newsletter, das ist unabhängig davon mir eigentlich nochmal aufgefallen und dann habe ich es auch nochmal bei 1-2 anderen Leuten gesehen und tatsächlich ist es so, dass man das Gefühl hat, vielleicht eher noch auf einem kleinen Niveau, aber es ist eine gewisse Mini-Häufung, wenn man das so sagen darf, dass auf einmal wieder Leute Printmagazine veröffentlichen und über Musik schreiben. Das fand ich jetzt nochmal sehr interessant, habe ich mir gedacht.
Ja, komplett verrückt.
Komplett verrückt. Ich versuche die mal zu fragen, das ist mir teilweise gelungen. Ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Wir können ja nochmal konkret sagen, also was mir besonders aufgefallen ist, ist, dass einerseits Crazewire, ein Fanzine, das ist auch schon seit, glaube ich, 20 Ewig Jahren gibt, genau. Das die tatsächlich jetzt, ich glaube, das zweite Magazin rausgebracht haben. Das ist eher so ein DIY-Projekt, halt ein Fanzine. 300 Hefte, das erste waren 500, aber sie sagten jetzt so, mit den 300, da sind sie eigentlich jetzt schon an der Grenze. Das ist tatsächlich ein A5-Heft, wo sie selber sagen, dass da wird eigentlich die Erlöse werden gespendet. So, das ist vielleicht so ein bisschen außerhalb der, nicht außerhalb der Reihe, aber es nimmt so eine Sonderstellung ein.
Außerhalb des Wettbewerbs.
Genau, so. Genau. Dann gibt es ein Thema, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, weil du es nur bedingt verstanden hast. Morcore, das Morcore-Magazin. Und Diffus ist mir aufgefallen. Jetzt auch das zweite Mal mit einem neuen Magazin. Und dann hast du noch so 1-2 ausgegraben, die ich jetzt nicht so kannte. Da weiß ich tatsächlich aber auch gar nicht, ob die so in unsere Runde hier überhaupt passen, ne?
Ja, nee, passen sie nicht.
Okay, gut. Aber ich fand es, wie gesagt, schon in der Häufung gut. Ich habe auch alle jetzt hier liegen und insbesondere Diffus und Morcore sind ja auch echt so richtig dicke Dinger. Ne? Also sind, glaube ich, irgendwie über 100 Seiten richtig aufwendig gemacht. Ich habe jeweils gefragt, von Diffus habe ich leider keine Infos bekommen. Aber was man bei allen natürlich rausliest, ist, dass einige Leute sehr, sehr viel Zeit, muss ich dir nicht erzählen, damit verbracht haben, diese Magazine zusammenzubauen und das im Grunde genommen eigentlich alle, und das fand ich, oder das ist ja eigentlich das Spannende, jetzt nicht sagen, wir kommen von null und machen ein Printmagazin, sondern alle relativ, würde ich sagen, in ihrer Nische oder darüber hinaus erfolgreich online machen und dann aber gesagt haben, wir machen jetzt Print.
Ja, weil die vielleicht halt auch gemerkt haben, dass man so einem Online-Ding immer besser noch irgendwie was Handfestes daneben stellt, weil man sonst bestimmte Aspekte der Markenbildung und so weiter und Bindung nicht schafft irgendwie. Ne? Das ist immer noch so ein Relevanz-Offline-Ding. Ja, und dann macht es Diffus, finde ich, natürlich irgendwie sehr gut. Und Morcore musst du mir erklären, weil ich lese in deiner Liste, dass die 16.000 Auflage haben, was heutzutage durchaus nicht wenig ist, was früher wahnsinnig wenig gewesen wäre, aber jetzt irgendwie viel ist. Genau, und ich habe ja nicht verstanden, warum jetzt gerade in dieser Nische harte Gitarrenmusik noch ein Magazin kommt, weil das ja die Nische ist, wo es am ehesten noch Breitmagazine gibt.
Ja, dem muss ich widersprechen, direkt. Okay. Weil es tatsächlich so ist, dass es in der Nische harte Gitarrenmusik, also gerade so diese moderne harte Gitarrenmusik, da gibt es tatsächlich gar nicht viel. Also das steht dann eher so im Vergleich zum Fuse Magazine, das in einer ähnlichen Auflage erscheint, allerdings gratis, alle zwei Monate erscheint, so. Das Morecore will, glaube ich, zweimal im Jahr kommen, also die sind tatsächlich schon an der nächsten Ausgabe dran, genau, ich gucke jetzt gerade hier. Und tatsächlich ist es so, das ist eine sehr moderne Form der Gitarrenmusik, auch zum Teil sehr populär, gerade in den USA, sehr, sehr populär und wird hier oft. Und das war auch zum Beispiel damals der Grund, warum das Fuse Magazine erschienen ist, relativ doch dann auch stiefmütterlich behandelt, muss ich gestehen, weil gerade Metal Hammer, Rock Hard, wo man vielleicht eher glaubt, das ist eher was, ist tatsächlich schon viel für eine viel ältere Zielgruppe, viel traditionellere Zielgruppe und tatsächlich ist es auch ähnlich so bei der Vision so, muss ich sagen.
Und Ox?
Ja, Ox ist dann wieder, das ist halt mehr so Punk. Okay, also das ist dann auch wieder ein bisschen was anderes. Tatsächlich ist es ja auch so, dass gerade diese Zielgruppe für die moderne Gitarrenmusik, die sind, glaube ich, auch sehr, zum Beispiel sehr Brand, Mode, Fashion orientiert. Ne? Und das ist dann, glaube ich, schon eine ganz interessante Zielgruppe, zumal auch, und das fand ich irgendwie immer, Morcore, die kommen da halt raus und aus dieser Ecke haben wir immer so ein bisschen Puls an der Zeit und was mir immer gefehlt hat, so auch früher fand ich das immer interessant beim Rocksound Magazine in UK, die haben das alles so ein bisschen poppiger gestaltet, ne? Das ist ein bisschen frecher, während wir in Deutschland, glaube ich, oft dazu neigen, so Musikjournalismus so abzuarbeiten, so schön ordentlich und dann schreiben wir jetzt eine Review und dann machen wir das alles so ein bisschen ordentlich und das ist, glaube ich, dann mal ganz erfrischend zu sehen, dass es auch mal so ein bisschen frecher, ein bisschen anders, ein bisschen bunter gestaltet sein kann.
Ja, ja, finde ich spannend, dass du hier quasi über die Ausdifferenzierung unter dem Genre Rock quasi immer noch so viel siehst, weil wenn man sich anguckt, dass ja dann so ein Major-Genre wie Hip-Hop oder so quasi gar kein eigenes Printmagazin mehr hat.
Ist das so? Ja. Da bin ich zum Beispiel gar nicht drin. Ja.
Gut, Jazz-Magazine oder so gibt es dann vielleicht noch zwei oder so, glaube ich. Jazz-Fing, Jazz-Podium oder so, aber ich glaube dann Jazz-Podium ist wirklich auch schon wahnsinnig klein dann.
Ja.
Und du hier darüber sprichst, dass im Rock es möglich wäre, dass hier quasi in 8 Subgenres nochmal eigene Printmagazine erscheinen können. Ich glaube, das kann ich mir dann leider immer noch nicht vorstellen.
Okay, so ist tatsächlich so ein bisschen ja, womit wir uns in den letzten Jahren immer viel beschäftigen. Also dass es da teilweise Releases gibt von Bands, wo man gar nicht mehr so richtig viel stattfinden konnte, kann. Das beschränkt sich tatsächlich immer auf so 2-3 Magazine und dann
ja gut, aber das haben natürlich heutzutage dann alle. Ne? Genau, das geht ja für die anderen dann noch viel mehr.
Ja. Also von dem her ganz interessant, die Auflagen hatten wir ja eben so ein bisschen erwähnt, das fand ich sehr interessant. Ich habe ein bisschen versucht, nochmal andere Auflagen rauszufinden. Es ist, glaube ich, es wird immer schwieriger, weil diese geprüften Auflagen, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, weil sie sich alle gar nicht mehr so richtig prüfen lassen. Die Visions lag irgendwas so bei 27.000er Auflage, glaube ich. Das waren die Mediadaten aus dem letzten Jahr. Musst du natürlich auch immer gucken, was sind die Abos, was wird wirklich gelesen. Rockhard habe ich überhaupt nicht gefunden. Ich glaube, das ist tatsächlich deutlich niedriger. Und Metal Hammer und Musik Express haben in den Mediadaten stehen 50.000 bis 60.000 beziehungsweise 40.000 bis 50.000. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Wenn das in den Mediadaten, eines Axel Springer Mediums steht, dann was soll man dagegen sagen? Gut, wie gesagt, ich habe sie gefragt, ich wollte mal gucken, vielleicht gibt es da dann auch von mir einen LinkedIn-Post zu. Genau, noch mal kurz so, das fand ich noch mal interessant, vielleicht können wir da noch mal ein paar Worte zu verlieren. Das war tatsächlich also meine Frage an Mike von Morecore oder auch Lasse von Crazewire. Warum macht ihr das denn? Ihr seid doch eigentlich online ganz gut und tatsächlich, ja, war einerseits, also das war jetzt nicht so hundertprozentig, bei allen das so, dieses, wir wollen mal was zum Anfassen haben, wir wollen wir wirklich so ein bisschen so eine Bestätigung. Tatsächlich war er, oder das hatten, glaube ich, auch eher alle so, dass sie gesagt haben, boah, ey, online ist so schnell, so stumpf, man kann so wenig machen, das geht immer nur so rein, raus. Das ist eigentlich das, was so aus Konsumenten, Konsumentinnen-Sicht das Gleiche ist, dass diese Macherinnen und Macher eigentlich auch sagen, wir wollten einfach mal was in Ruhe machen und rausbringen und da so ein bisschen Wert reinlegen. Das ist tatsächlich, was ich so, glaube ich, so.
Ja, und ich glaube, was schon noch hinzukommt, dass es halt weiterhin gerade für solche Art Medien natürlich schwierig ist, online im Internet Geld zu verdienen.
Korrekt.
Weil dann in diffus, wenn sie sich fokussieren, halt für ein, zwei Magazinausgaben im Jahr durchaus gut bestimmt Printanzeigen verkauft bekommen. Ist das online halt so eine Website zu monetarisieren weiterhin, glaube ich, schwierig, wenn ja. Du nicht halt Millionen Views im Monat hast, so wie die großen Medien und dann halt wirklich viele, viele Menschen hinter eine Paywall ziehen kannst, ja, und das könnte sich ja keiner der genannten irgendwie großartig erlauben,
ja.
Oder das, geschweige denn, es würde funktionieren. Und ja, das sehe ich schon auch schon immer noch als Grund, plus halt so dieses in der echten Welt stattfinden, die eigene Marke, das eigene Projekt auch irgendwie nochmal auf einem ganz offline erzählen und so, hat schon nochmal eine andere Qualität.
Ja, definitiv. Wir werden das mal weiter beobachten. Wie gesagt, wir hatten jetzt beide so als Thema unabhängig voneinander entdeckt, weil ich es tatsächlich jetzt sehr erwähnenswert fand. Und irgendwie ist es aber auch immer so, und das wird auch zurückgespiegelt von den Leuten, die ich da interviewt habe oder die ich um kurzes Feedback gebeten habe, so, das Feedback ist grandios. Also alle kriegen irgendwie so ein Leuchten in den Augen, wenn es darum geht, Printmagazin. Was ja eigentlich erstaunlich ist, weil letztendlich es gibt ja Printmagazine, ne? Und darüber spricht man jetzt nicht mehr so mit diesem Leuchten in den Augen vielleicht. Fand ich irgendwie nochmal so einen ganz interessanten, ja, interessante Beobachtung, sag ich mal so. Okay. Gut, jetzt habe ich keine gute Überleitung, aber wir hatten zumindest nochmal auf dem Zettel, dass wir vielleicht auch nochmal über Spotify sprechen, weil Spotify der Big Player ist, über den alle immer sprechen. Jetzt war letztens das All Ears Podcast Summit und aus dem Podcast Summit wurde ja irgendwie gefühlt im Internet ja auch irgendwie, also so ein Musikbranchen-Event irgendwie. Mich hat es persönlich...
Ja, das war All Music Friday, oder? Das ist immer aufeinanderfolgenden Tagen.
Ah, okay. Sozusagen. Ja. Okay, siehst du, ich bin schon wieder gar nicht richtig drin. Also ich war nicht da, ich habe wenig mitgekriegt. Ich bin natürlich nur Podcast-fokussiert. genau, aber was ich halt dazu sagen wollte, und du hast es ja auch kurz angerissen, dass ich es tatsächlich interessant war, dass wenn man jetzt sich quasi Wochen vorher mit Leuten aus der Musikbranche unterhalten hat über Spotify, dass dann natürlich eigentlich immer eher ja, mit der Stirn gerunzelt wurde, sagen wir es mal so. Es gibt diese 1000 Streams-Grenze, alle sind gar nicht so gut zu sprechen auf Spotify und ich war tatsächlich irritiert, dass so viele dann einerseits sich da anscheinend Ticket gekauft haben oder zumindest hingegangen sind, wie auch immer, und das dann wohl ganz cool fanden. Und wie ist dein Take dazu?
Ja, wie ich im Newsletter schon geschrieben habe, ich habe da relativ viel Unverständnis für übrig. Weil ich sage mal, man kann sich auch woanders treffen, wenn quasi man sagt, man hat so viele tolle Leute getroffen, ja, die dann fahren auf eine andere Konferenz. Wo der Ticketpreis vielleicht an jemand cooleren bezahlt wird als an Spotify. Also dafür braucht man dann Spotify nicht, damit man sich sieht in der Branche. Dafür gibt es inzwischen genug Anlaufpunkte. Und ja, ich habe auch schon gespürt, dass halt dann quasi die Kritikkurve dann vor, während und nach des Events dann doch arg abgeflacht ist. Ja? Was mich stark wundert. Klar sitzt dann auch mal die VOD-Vorsitzende irgendwie auf einem Panel und sagt was, aber Michael Krause und andere wurschteln sich natürlich da immer so raus, wie sie sich auch an anderen Stellen schon 10-mal rausgewurschtelt haben. Und es kommt definitiv nicht irgendwie zu einem echten Real Talk. Zudem kann es auch mit Spotify gar nicht mehr kommen, auf eine Art, als in der Position, wo die sind, als börsennotierter Konzern natürlich. Aber es geht mir natürlich schon auf den Sack, dass hier Spotify gelingt, halt quasi alle den kompletten Gegenwind einfach immer auszusetzen. Ne? Das wird für mich auch immer schwerer ertragbar.
Ja, interessant. Ne? Also ich war auch, wie gesagt, ich war auch sehr irritiert, zumal, also was soll man auch erwarten, ehrlich gesagt, wenn man sich auf ein Spotify-Event, begibt und dort über Kritik sprechen möchte mit Spotify, was da dann am Ende bei rauskommt. Also ich glaube, da kann man nicht eine gute Essenz irgendwie rausziehen. Ne? Also, ja.
Ja, und für die Panel-Themen, ne, dafür, das kriege ich auf der CO-Pop besser oder auf der Info-Music oder ja, so. Ja. Ne? Fertig, einfach. Das ist Punkt. Darüber müssen wir auch nicht diskutieren. Und deswegen setze ich da schon ein Fragezeichen dran. Das mag vielleicht anders sein für das Podcast-Event. Da bin ich nicht so richtig firm, was die Branche da inzwischen an Konferenzen irgendwie kennt. Alternativ von diesem Podcast-Summit von Spotify. Dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber für die Musik gilt das definitiv.
Ja. Podcast, was ich so mitbekomme, war im Grunde genommen halt auch wieder so die Empfehlung, mach mehr Video. Was ich nicht.
Was ein super Rat ist für einen Podcaster einfach. Ja, und eine komplett neue Welt aufmacht.
Genau. Und nach wie vor einfach, dass eigentlich jeder sagt so, oder auch jede so, naja, so mit Zahlen haben wir es halt nicht. Wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, es ist super schwierig, einfach auch aus vom Podcast-Hoster und irgendwie generell so verlässliche Zahlen zu kriegen. Es ist einfach sehr schwierig zu wissen, wie oft wird es wirklich gehört, wie viele Leute haben es wirklich abonniert oder nicht. Also das ist immer so eine gewisse Latenz oder Ungenauigkeit. Man kann das nicht so genau durchschauen, ehrlich gesagt. Ja. Und ist unter Umständen vielleicht auch gewollt. So, das kann ich natürlich auch nicht so beantworten. Ja, schwierig. Spotify, nochmal vielleicht einen kurzen Ausblick, also wir haben schon festgestellt, beziehungsweise es war ja ein Riesenthema, diese 1000 Streams-Grenze einerseits, börsennotiertes Unternehmen andererseits, jetzt hat Daniel Ek nochmal ein bisschen über das Business gesprochen, das fand ich nochmal ganz interessant, nochmal so ganz kurz rauszitiert zur Einleitung, dass er eigentlich sagt, naja, vor 2 Jahren haben wir uns eigentlich darauf konzentriert, also auf Growth, also auf Wachstum. Letztes Jahr haben wir uns eigentlich nochmal so restrukturiert, Kosten gesenkt, hatten ja dann auch Entlassungen und im Grunde genommen geguckt, dass sie den Umsatz eigentlich stabilisiert kriegen. Und das bedeutet, dass sie eigentlich so im nächsten Jahr oder auch in naher Zukunft eigentlich wieder oder vor allen Dingen dann darauf setzen, das weiter zu stabilisieren und dann die Monetarisierung als Top-Priority so nach vorne zu setzen. Wenn man das jetzt so hört, dass die Monetarisierung für Spotify besser werden soll, wie sind deine Gedanken dann dazu?
Naja, das ist ja jetzt kein heißer Take, sondern er beschreibt irgendwie den Lebenszyklus so eines Unternehmens und zwar vollkommen egal, ob das jetzt Spotify ist oder ein Rüstungskonzern oder ein Lebensmittelkonzern oder was auch immer. Dass quasi die KPI einfach über die Jahre hinweg wechseln, weg von maximalem Userwachstum hin zu Profitabilität. Damit war zu rechnen, da ist eigentlich fast verwunderlich, wie lange quasi Spotify jetzt über 15 Jahre lang diese Mengen an Geld verbrennen durfte unter den Augen der Investoren. Aber jetzt ist natürlich irgendwie Cash-Time. Jetzt müssen schon ein paar Milliarden pro Quartal Profit gemacht werden, damit die historischen Gewinne, Verluste irgendwie wieder reinkommen und dann überhaupt erstmal Geld verdient wird, wenn man es sich richtig anschaut. Ja, und haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass jetzt gerade dieser Shift dann der ganz problematische für die Artists ist. Und das liest man dann auch aus allen Maßnahmen ab, die Spotify dann über die letzten 12 Monate eingeführt hat, die sie gerade einführen und die sie einführen werden, die wir noch gar nicht kennen. Da wird es immer weiter darum gehen, die teuerste Kostenposition nach unten zu drücken. Und die teuerste Kostenposition sind die Royalties.
Ja. Was machen wir denn jetzt?
Jetzt gucken wir mal, dass wir Acts aufbauen, die profitabel live touren können, dass wir viel in die Marken investieren, dass wir viel drüber nachdenken, wie halt auch ein Marketing um Meta und TikTok herum aussehen kann. Weil auch da immer mehr die Dämme brechen und dass TikTok ja inzwischen jetzt auch nicht mehr so das wahnsinnig gute Zukunftsversprechen irgendwie ist. Ja. Alle merken, wie scheiße es ist. Das wird auf jeden Fall halt jetzt wieder so die nächste Phase an großen Herausforderungen, denen sich gerade die Independent-Branche gegenüber sieht, ganz klar. Mhm.
Es ist halt auch eine spannende Zeit, die gleichzeitig immer wieder so von Gegensätzen wahrscheinlich auch irgendwie dominiert wird. Wenn man jetzt sich jetzt das anhört, wenn man jetzt eingangs, was du sagtest, das Independent-Label der Zukunft, das ja auch in eine ja, vielleicht schon eher düstere Aussicht gestellt, denkt man sich so, sieht gerade vielleicht nicht so gut aus. Andererseits, wenn man sich den Global Music Report anschaut, könnte man meinen, ist doch alles super. Die Umsätze, die globalen Musikbusiness-Umsätze steigen massiv an, 10%, teilweise sogar auch die physischen Verkäufe. Ist doch eigentlich alles gar nicht so schlecht, oder?
Ja, ist auch. Also erstmal ist tatsächlich jetzt alles auch nicht so wahnsinnig schlecht. Das muss man schon sagen, so sehe ich es schon auch, weil alles andere wäre einfach viel zu pessimistisch. Und man muss auch einfach davor aufpassen, dass man jetzt nicht so vor Sachen wie KI oder was auch immer irgendwie jetzt kommt oder vor Spotify komplett kapituliert. Und dann ist es aber schon so, dass natürlich das Wachstum des globalen Marktes getrieben ist von Mainstream-Themen, Major-Themen und vom größtenteils auch, obwohl Europa auch noch beeindruckend wächst mit irgendwie 8-9% oder so, finde ich immer noch viel.
Ja.
Kommt natürlich der Großteil des Wachstums eher aus Ländern, die in Sachen Recorded Music-Umsätze noch irgendwie aufzuholen haben oder noch viel mehr Luft nach oben haben, wie halt Asien oder Afrika oder Südamerika.
Ja, Asien ist Wahnsinn, ne? Also fast 50% der globalen physischen Verkäufe hat Asien allein.
Wahnsinn.
Das ist irre. Ja. Angeblich, ich habe es jetzt nicht so richtig genau rausgefunden, in einem so Beisatz stand irgendwie ein K-Pop vor allen Dingen.
Ja, ja. Ja, die können halt auch gut Bundles und sowas und wie man so Merch macht und so. Und dann versammelt sich dann natürlich dann da wahnsinniger Umsatz heutzutage.
Es gab einen Artikel bei Musical.ly und da stand natürlich auch diese ganzen, dieser Global Music Report analysiert. Unter anderem so als Ausblick gab es den Dennis Coker, den President of Global Digital Business bei Sony Music Entertainment. Der sagte, dass Wachstum eigentlich über die nächsten Jahre nur noch möglich sei, seiner Meinung nach, wenn man im Grunde genommen so die Paid Subscriptions auf den Plattformen im Grunde genommen so ein bisschen ausweitet, wenn man mehr Leute auf diese Plattform bekommt. Ist das so der Weg? Was ist deine Meinung dazu? Oder müsste man da sich doch mal auf andere Dinge konzentrieren?
Na, ich glaube, was letztes Jahr mit diesen Preiserhöhungen, die ja extrem zaghaft waren, angefangen hat, ist jetzt, ich sehe da jetzt schon eine Rallye nach oben. A, ist es ja so, dass alle, hat Daniel Ek, glaube ich, auch gesagt, dass alle halt, glaube ich, viel mehr Preismodelle, viel, viel unterschiedliche mehr Preismodelle anbieten werden, so wie Netflix hier 4,99 mit Werbung, dann 7,99 mit mittlerer Qualität, 11,99 mit so guter Qualität und so weiter und so fort. Das wird es auch bei Spotify zeitnah geben. Ich glaube, auch bei Amazon denkt man viel über sowas nach. Ich glaube, nur Apple ist da so ein bisschen konservativer. Bundelt aber natürlich auch inzwischen schon viel mit dem eigenen, mit Apple TV und mit anderen Angeboten und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir bald auch die 15 Euro als so Standardpreis sehen werden und dass eigentlich erst 20 Euro im Monat der echte nächste Milestone sind und so eine Grenze, wo man sich erstmal so ein bisschen wieder hüten wird, vielleicht die zu überschreiten. Mhm. Und dass man da jetzt im Jahrestakt so ein bisschen zugucken kann, wie das passiert. Es gibt ja jetzt deutliche Anzeichen, dass jetzt quasi alle schon nach 12 Monaten wieder die nächste Runde machen. Und ich glaube, so es wird auch der Fortgang sein. Und natürlich ist das auch von der anderen Seite aus notwendig, damit einfach der Pool größer wird, von dem dann bestenfalls weiterhin so ungefähr 2/3 ausgeschüttet werden an alle Beteiligten.
Ja.
Das ist irgendwie zu begrüßen, weil natürlich spät, also schon 2015 waren 9,99 Euro grenzwertig. 2024, 2023 waren es auf jeden Fall. Mhm. Und da ändern auch die 10,99 oder 11,99 nichts dran. Und ja, das ist, da wird man jetzt gucken müssen, wie gut dann natürlich auch die Kundenseite, die Userinnenseite das mitmacht. Aber zum Beispiel auch Netflix habe ich jetzt gerade gelesen, das profitabelste Abo ist das für 4,99 mit Werbung.
Das profitabelste für Netflix?
Ja, ja.
Okay. Ja, gut, mit Werbung, ja klar, genau.
Ne? Also so, und das ist vielleicht so ein Modell, was jetzt viele dann mal testen, weil natürlich alle trotzdem die Anforderungen haben, viele neue Abos abzuschließen, und die kriegst du nicht, wenn du hohe Preispunkte setzt. Die kriegst du, wenn du halt 4,99 mit Werbung machst zum Beispiel.
Ne? Aber glaubst du nicht, dass wenn die Preise steigen, dass irgendwann dann noch die ersten aussteigen, weil die sagen, naja, ich brauche jetzt nicht die 5, sondern mir reichen die 3 Abos und jetzt ist gut.
Ja, ja, natürlich. Ne? Und kannst Musik ja auch so leider so wunderbar auf YouTube hören, zum Beispiel.
Ja.
Natürlich auch mit ein bisschen Werbung, aber da kommen anscheinend auch viele Leute super mit klar.
Wenn ich junge Menschen treffe, entweder hier oder draußen auf der Straße in Melle, dann erzählen die mir eigentlich alle, dass sie neue Musik auf TikTok entdecken.
Ja.
Also das fand ich jetzt auch nochmal interessant, was ich gehört habe, dass quasi ein größerer, ich glaube 25% der jungen Menschen, ich habe es jetzt natürlich wieder nicht genau hier bestellt, aber tatsächlich Google nicht als Suchmaschine nutzen, sondern TikTok als Suchmaschine. Tatsächlich für Dinge, die sie suchen im Internet.
Ja, und das wissen wir beide, dass das auf jeden Fall nicht gut ist.
Ja.
Und ich sag mal, an der...
Ist die Frage, ob Google so gut ist.
Ja, ja. An der Explore-Journey für neue Musik von TikTok hat ja keiner was. Es ist obviously eins der großen Räder heutzutage, wo man neue Menschen für die eigene Musik irgendwie connecten kann. Das ist nicht das Problem. Und es ist auch insofern nicht das Problem, wenn dann viele Menschen quasi an die echten Orte kommen, wo man dann das komplette Lied hören kann. Und der erste halbwegs echte Ort wäre dann zum Beispiel ja Spotify, und der nächstbessere ist das Konzert, und man sieht oft, wie diese Kette dann doch relativ gut funktioniert. Das Problem sind natürlich diejenigen, die dann so straff damit sozialisiert sind, dass ihnen die 30 Sekunden oder die eine Minute auf TikTok dann quasi reicht und der Rest der Kette überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Und dann wird es natürlich bitter.
Mhm. Ja. Das muss man mal im Auge behalten. Das ist natürlich dann wieder vielleicht auch die Gegenthese, dass man sagt, dann hat es nicht gereicht, also dann ging es nicht so sehr ins Ohr, ins Herz, in den Kopf, ne?
Ja, würde ich gar nicht so sagen. Ich würde dann das dann doch so ein bisschen auf Konditionierung schieben.
Mhm.
Okay. Dass das gar nicht mehr der freie Wille ist, sozusagen.
Ja. Dass wir jetzt schon eine Stunde Podcast aufnehmen.
Ja.
Sehr gut. Mensch, gut. Podcast. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit Ralf Diemert. Danach muss ich tatsächlich mal gucken, wie das so weitergeht. Das ist tatsächlich auch meine, dass ich tatsächlich nicht so genau weiß, wie, in welcher Frequenz es weitergeht, um es mal so zu sagen. Würde mich natürlich vielleicht auch nochmal deine Meinung interessieren.
Ja, ich glaube erstmal ist es voll okay, das nicht zu wissen. Und einfach Podcast-Ausgaben vielleicht zu machen, wenn du halt Lust drauf hast.
Das ist ja eher eine pädagogische Antwort oder politisch. Ja. Was ist denn, was würdest du dir denn wünschen? Aber was würdest du empfehlen? Du denkst ja auch viel nach über solche Dinge.
Na, klar würden sich wahrscheinlich viele, ich würde halt auch alle zwei Wochen einen Redfield-Podcast, fände ich natürlich super.
Ja.
Und wenn ich es selber machen müsste, würde ich gucken, dass ich mir das gut irgendwie auch so,
ja, einmal
dass
im Jahr
ich
reicht.
So Bike ja. nutze oder mal in einer Reeperbahn-Festival-Woche ja. dann halt viel mache oder sowas, ja. weil ich mir auch nicht vorstellen könnte, das dann natürlich immer abzuliefern, ne? Dass das eine große Herausforderung ist.
Und das ist tatsächlich ja. eine große Herausforderung, auch so in der Länge, in der Vorbereitung. Das muss ich immer wieder feststellen. Naja, ich werde so ein bisschen mal auf mich zukommen lassen. Tatsächlich hatte ich jetzt auch einerseits das Gefühl, dass die wöchentliche Frequenz sehr gut war für das Wachstum, aber viele bei dem Tempo auf der Strecke geblieben sind dann und dann eben nicht mehr weitergehört haben. Ja. Also genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir sonst noch etwas, was uns bewegt?
Nee. Musik hoffentlich weiterhin.
Schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und weiterhin alles Gute. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die ihr euch jetzt anhören und angucken könnt, nachdem ihr den Podcast hier gehört habt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten
Danke
Mal.
Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Hab's gut.
Ciao.
Ciao.
Ja, vielen Dank, dass du heute bis hierhin durchgehört hast. Und ich möchte nochmal darauf verweisen, dass einige der genannten Protagonistinnen und Protagonisten auch hier bereits schon im Podcast zu Gast waren. Deshalb schaut gerne mal die alten Folgen an. Ich habe unter anderem ja auch gesprochen schon mit Anton Teichmann, mit Julia Gröschel oder auch dem Mike Milkowski von Morgmore. Also, es gibt noch viel zu hören und nächste Woche geht es weiter mit Ralf Diemert live von der CO Pop. Mit dem habe ich darüber gesprochen, wie das eigentlich funktioniert mit Neoklassik, Elektronik und wie er da in seiner Nische sehr gut zurechtkommt und Booking macht und das schon seit vielen Jahren zusammen mit seinem Team von der Hart heißt die Firma. Ich bedanke mich zum Ende hin bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster, wünsche euch noch ein paar schöne Tage und macht es gut. Ciao!